Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Anne.
Ich grüße euch, hi. Vincent ist heute nicht dabei und ich weiß nicht, ob ihr die Anspielung verstanden habt, aber es ist... Beziehungsweise, Arne, hast du die Anspielung gerade am Anfang verstanden?
Ich glaube, ja.
Du glaubst, ja. Es ist eine Anspielung an einen Podcast. Wir sind mal ein bisschen eigen, was heißt Eigenwerbung, ein bisschen Werbung an die Kollegen von Geschichten aus der Geschichte. Ist ein guter Podcast. Tatsächlich heißt einer der beiden Redakteure auch Daniel. Von daher dachte ich mir, machen wir mal eine kleine Anspielung. Und ihr natürlich auch sagen, hier, willkommen zu einer weiteren Folge von in dem Fall Geschichte aus der Geschichte. Aber ja, hier geht's nicht um Geschichte, sondern um die MLS, beziehungsweise das US Men National Team. Und die haben ja nicht in den USA, aber in einem anderen Land gespielt. Und zwar bei der WM, Anne.
Ja, die.
Ich würde sagen, wir fangen mit der WM an. Die USA und auch Kanada war vertreten. Ich selber habe das von mir nicht gesehen, aber du. Was ist passiert?
So ist es. Und
klär mich auf.
Weil wir eine quasi Geschichtseinleitung hatten, können wir auch mit Geschichte anfangen. Und deswegen fange ich natürlich mit Kanada an, die es geschafft haben, Geschichte zu schreiben. Und bei meinen Nachrecherchen, soweit ich es nachvollziehen konnte, stimmt das tatsächlich auch. Weil Kanada hat endlich sein erstes WM-Tor aller Zeiten bekommen. Und gut, sie sind in der Gruppenphase ausgeschieden wegen 3 Niederlagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, über das Belgien-Kanada-Spiel hatten wir auch schon gesprochen gehabt. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, Belgien hat 1-0 gewonnen. Belgien hat nicht wirklich gut gespielt, beziehungsweise Kanada hat das sehr, sehr gut gemacht in dem Spiel. In dem zweiten Gruppenspiel trafen sie dann auf Kroatien und da war so ein bisschen die Problematik, dass der Trainer von Kanada schon einige Tage vor dem Spiel eine Bemerkung von sich gab, um seine Jungs so ein bisschen anzufeuern. Und natürlich war man nach diesem Belgien-Spiel sehr motiviert. Und dann ging es so ein bisschen in die Richtung, naja, wir werden ihn quasi in den Arsch treten, wir werden ihn in den Arsch versuchen, eher so in die Richtung. Und das haben die Kroaten waren irgendwie nicht so richtig begeistert darüber. Wo ich jetzt auch nicht verstanden habe, dass man da, dass man das so negativ sehen muss. Da ist ein Land, was einfach nach etlichen Jahren, nach, ich glaube, 38 Jahren oder so, mal wieder bei der WM ist. Und die haben ein gutes Spiel gehabt und dass die sich natürlich auch motivieren oder der Trainer seine Jungs motiviert, gehört ja auch mit dazu. Also wenn er da so darauf eingeht, ist auch unnötig. Die meinten zumindest dann, dass sie das als Motivation genutzt haben. Und ja, in dem Spiel aber, Kroatien gegen Kanada, ging Kanada in Führung und damit das erste WM-Tor in ihrer kanadischen Nationalmannschaftsgeschichte. Und der Torschütze war, Daniel, du darfst raten.
Rob Friend?
Nee, es war Alfonso Davies natürlich. Macht die Geschichte natürlich umso schöner. Wenn man sich natürlich auch die Geschichte von Alfonso Davies ansieht, das haben wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch schon alle gelesen. Das Spiel ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Alfonso Davies ist ja als 5-Jähriger, als Flüchtling mit seiner Familie nach Kanada gekommen und ist dort sehr, sehr, sehr freundlich aufgenommen worden und ist dann irgendwann natürlich auch Kanadier geworden und hat halt natürlich in Kanada dann auch Fußball gespielt und Kanada hat ihm quasi auch mehr oder weniger zu dem gemacht, den er ist. Oder der er ist. Und das dankt der Kanada sehr regelmäßig. Das merkt man schon auch. Und ja, dann ist es natürlich umso schöner, wenn so ein Flüchtling oder ehemaliger Flüchtling, der mittlerweile Bürger des Staates ist, dann auch das erste WM-Tor schießt in der Geschichte. Das Spiel verloren sie dann trotzdem noch mit 4-1. Also die Kroaten haben dann da eine Schippe raufgelegt nochmal. Und ja, okay, das ist ein sehr, ist auch ein, nenne ich sehr junges Team, das eher nicht, aber ein sehr WM-unerfahrenes Team ist auch in Ordnung gewesen. Kroatien ist ja, schlägt sich ja sehr wacker, um es so zu sagen. Und danach haben sie dann noch gespielt gegen Marokko und dort hatte Kanada das zweite, naja, also nicht wirklich Tor, weil es war ein Eigentor, aber auch dieses Spiel endete dann 1-2 für Marokko und Kanada deshalb ausgeschieden ohne Punkte, aber immerhin mit offiziell 2 Toren und haben jetzt erstmal Erfahrung mitgenommen, die sie dann in 4 Jahren auf jeden Fall nutzen werden. Hast du zu Kanada noch was? Weil ansonsten würde ich zu den US-Boys gehen.
Schwierige Gruppe, muss man ja anmerken.
Auf jeden Fall.
Gut, Belgien ist in der ersten Runde in der Gruppenphase rausgeflogen. Lediglich Marokko und das vorherige Team, dessen Namen, keine Ahnung, ist er weitergekommen.
Kroatien.
Kroatien, danke. Stehen auch beide im Viertelfinale, beziehungsweise Kroatien im Halbfinale. Von daher ist es an sich in Ordnung. Es war die erste WM seit gefühlt 3 Generationen. Von daher haben sie sich gut verkauft. Sie hatten Spaß, sie hatten Lust, haben ihr Land gut vertreten. Und in 4 Jahren muss man sich keine Sorgen machen, denn man ist ja sowieso sicher dabei. Weil man ja eines der 3 Austragungsländer oder Austragungsorte ist. Von daher bin ich gespannt, wie es dann wird, 2026.
Ja, genau. Denn, also ich sehe auch noch einen Unterschied zwischen Kanada und den USA in 4 Jahren, weil das US-Team erheblich jünger nochmal war. Kanada wird bis dahin natürlich auch nochmal den Kader ordentlich verstärken. Da werden neue, richtig gute Spieler mit dabei sein. Da werden auch noch mehr junge Spieler mit dabei sein, ohne Frage. Und in 4 Jahren kann sich natürlich auch in Kanada nochmal ganz viel entwickeln. Allerdings, und das ist jetzt die Überleitung zu den US-Boys, ich muss tatsächlich sagen, die US-Boys haben mich positiv überrascht. Das hatte ich ja schon angedeutet, nach der ersten Partie gegen Wales hatten wir England schon mit bei, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, was mir wirklich aufgefallen ist, das ist ein sehr, sehr junges Team wirklich. Das zweitjüngste Team, was überhaupt, oder der zweitjüngste Kader bei dieser WM. Und zwischenzeitlich, ich glaube, in dem Spiel gegen den Iran, was glaube ich, waren sie, hatten sie die jüngste Startelf des gesamten Turniers auf dem Platz. Da sieht man mal, was da für ein Potenzial ist. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie alt dann auch Spieler sein werden, die jetzt auch die Leistungsträger mit des Teams waren, das verspricht ganz schön viel. Also beispielsweise ein Tyler Adams, der ja Kapitän des Teams war, der ist jetzt 23. Dementsprechend wird er zu dem Zeitpunkt in seinem besten Alter sein. Und das ist bei den anderen Spielern, bei Pulisic, McKennie und so weiter, wird das ebenfalls der Fall sein. Die sind ja gleich alt. Da ist also sehr, sehr viel Potenzial und dann kommen natürlich bis dato auch nochmal weitere Spieler, die da nochmal pushen können und natürlich im eigenen Land gibt noch mehr Aufschwung. Auf jeden Fall, für den Fall, dass wir noch nicht über England gesprochen hatten, ich glaube, hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, die Partie zwischen England und den USA, klar, England war der haushohe Favorit und das war aber irgendwie ein Spiel, hatte ich so den Eindruck, auch im Vornherein schon, was irgendwie den, nicht unbedingt dem amerikanischen Team, aber den amerikanischen Fans sehr wichtig wurde oder war. Und man hat dann auch gesehen, irgendwie warum. Na klar, da ist historisch gibt es natürlich auch eine gewisse Rivalität mit den Engländern. Jetzt nicht unbedingt nur auf Fußball bezogen, sondern auch auf so ein paar andere Sachen. Und dementsprechend, ja, das war ja die Partie, die dann am Ende 20 Millionen Amerikaner gesehen hatten. Und man muss dazu sagen, die Partie fand da am, ich glaube um 14 Uhr zu deren Ortszeit statt, von daher zumindest nach Ortszeit. Von daher ist das eine ganz ordentliche Zeit, oder ordentliche Zuschauerzahl, sagen wir es so. Und was mir in dieser Partie aufgefallen ist, dass die US-Boys das sehr, sehr gut gemacht haben. Die Partie ging zwar 0-0 aus, aber sie haben ein, ich würde schon sagen, auch ein durchaus gutes englisches Team da sehr gut im Schach gehalten. Sie hatten in meinen Augen sogar auch die besseren Chancen und hätten da vielleicht sogar auch den Sieg verdient. Da war dann einfach auch Pech dabei, beziehungsweise eine Sache, die noch nicht so gut war, die noch besser werden muss. Aber am Ende war das eine richtig gute Partie von den US-Jungs. Und wer in dieser WM generell im US-Kader besonders aufgefallen ist, war das Mittelfeld, was einfach wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht hat und auch wahnsinnig jung ist. Das Mittelfeld bestand immer aus Musa, Adams und McKennie. Und Musa ist 20, Adams ist 23 und McKennie ist auch erst 24. Das sind ja drei Jungs, die schon jetzt gezeigt haben, was sie können und wo auf jeden Fall auch weitere, nicht nur amerikanische, sondern vor allem europäische Clubs jetzt ein Auge noch drauf geworfen haben dürften, weil das war eine sehr gute Werbung für den US-Fußball. Und ja, vorne im Sturm war in meiner Meinung immer so ein bisschen das Problem, weil sie hatten Abschlüsse, beziehungsweise, nee, anders formuliert, sie hatten durchaus Chancen. Gut, natürlich ist immer mal Pech mit dabei. Aber was viel zu oft passiert ist und was mich auch manchmal in Rage gebracht hat, war, dass sie sich einfach nicht getraut haben, mal aufs Tor abzuziehen, sondern dann da nochmal den Querpass im Strafraum gesucht haben, der dann aber natürlich irgendwann bei anderen Füßen landen wird. Und dass man nicht immer so den Zug zum Tor hatte, wie es nötig wäre. Pulisic natürlich vielleicht noch eher als ein Rare, der auch durchaus eine gute WM gespielt hat und der mich auch wirklich überrascht hat, muss man sagen. Aber am Ende fehlte dann da ein bisschen noch mehr, dass man wirklich dann die natürlich auch Tore macht. Und trotzdem, zumindest die England-Partie war wirklich gut. Ich fand doch, da konnte man wirklich stolz auf das Team sein. Und dementsprechend konnte man in das letzte Gruppenspiel dann auch motiviert, aber mit ein bisschen Druck gehen, weil sie brauchten auf jeden Fall den Sieg, um in der Gruppe dann weiterzukommen, weil in der Gruppe ja ein bisschen Chaos herrschte. Und das letzte Gruppenspiel war gegen den Iran. Und da war es dann in der 38. Minute Christian Pulisic, der ein Tor machte, sich dabei aber auch verletzte und dann zur Halbzeit auch ausgewechselt werden musste. Und sowieso hatten die USA in dieser Partie sehr, sehr viele Verletzungsprobleme. Beispielsweise auch ein Rest McKennie musste ausgewechselt werden, weil er nicht mehr fit genug war. Also nicht wirklich fitnessbedingt, sondern wirklich verletzungsbedingt eher. Josh Sargent musste ausgewechselt werden. Er konnte dann später auch nicht mehr weiterspielen, also im darauffolgenden Spiel. Und das hat man dann leider in der zweiten Halbzeit auch gemerkt, dass da so ein bisschen, es ging da nicht mehr zum Tor, sagen wir es mal so. Das war dann eine sehr verteidigende Partie. Aber okay, man hat die Null hinten gehalten, von daher war das fein. Was man auch sagen muss, bei dieser Partie ist mir das sehr, sehr aufgefallen. Das war eine sehr, sehr faire Partie. Also es gab keine wirklichen Fouls. Klar, es gab mal vereinzelte gelbe Karten. Und irgendwann gibt es natürlich auch mal so den einen oder anderen Frustfoul. Aber es war nichts Gravierendes dabei. Auf beiden Seiten nicht. Und danach sind beide Teams auch sehr, sehr fair miteinander umgegangen. Und man hat sich dann auch verabschiedet. Die Amerikaner haben die Iraner ein bisschen getröstet, weil für die natürlich dann das WM-Aus da mit einem umherging. Und es war eine sehr, sehr angenehme Schlusspartie im Prinzip für die Gruppenphase. Muss man also auch mal den Iran loben, hätte ich nicht gedacht, sagen wir es so. Weil auch da ja so ein bisschen politisches Feuer mit dahinter steckte. Und ja, dann ging es weiter in die K.O.-Phase gegen die Niederlande. Hast du dazu irgendwas mitbekommen? Auch wenn du es nicht angesehen hast?
Ich sag mal so, ich weiß, wer gerade um den Einzug ins Halbfinale spielt und ins Elfmeterschießen geht gegen Argentinien. Ich will jetzt nicht spoilern, wer es ist, aber ich sag mal so, Jordan Morris ist es nicht.
Oh ja, über den können wir direkt mal reden. Ja, die Partie ging 3-1 für die Niederlande aus. Das war auch in Ordnung. Und das ist auch in Ordnung, dass die Amerikaner dann in der Situation quasi dann raus waren. Sie haben trotzdem, fand ich, durchaus gut gespielt. Und das Ergebnis war dann am Ende vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Da hätte vielleicht auch das eine oder andere Tor noch von den Amerikanern sein können, die da einfach auch Pech hatten. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es Christian Pulisic mit einem Pfostentreffer oder so. Da war wieder ein bisschen Pech dabei. Dann war auch wieder mit dabei, dass man sich nicht getraut hat, aufs Tor zu schießen. All solche Sachen. Was mir in der Partie aber leider wirklich negativ aufgefallen ist, war ein Spieler, der bis dato noch gar nicht gespielt hatte, nämlich Ferreira von Dallas, der als Mittelstürmer seine Chance bekommen sollte. Auch allein, weil Josh Sargent ja noch verletzt war. Und den fand ich wirklich schlimm. Und ich hätte am liebsten gesagt, nach 15 Minuten schon, nimmt den raus, weil er wahnsinnig viel Respekt vor den Niederländern hatte, aber so viel Respekt, dass er nichts zustande gebracht hat. Ich habe von ihm viele Fehlpässe gesehen. Und was man ganz oft erlebt hat und was einfach nicht bei einem Mittelstürmer sein darf, er hat ständig diesen Ball nicht aufs Tor geschossen, sondern wirklich immer wieder nochmal weitergegeben und nochmal den Pass gesucht. Das war wirklich ganz, ganz mies, was er da auf den Platz gelegt hat. Klar, das war sein erstes WM-Spiel. Er ist auch ein junger Kerl, verstehe ich alles. Aber es war in der Situation leider falsch, weil du brauchst natürlich jemanden, der ein Tor machen will. Und das wollte er einfach nicht. Er wurde dann irgendwann auch ausgewechselt und war nur leider ein bisschen spät, fand ich. Also er ist kurz nach der Halbzeit dann ausgewechselt worden. Giorena kam dafür dann rein, aber ja, nicht mehr als Mittelstürmer, sondern er war eher weiter außen, hatte ich so den Eindruck. Und Wright kam dann irgendwann noch mit dazu. Der hat auch das Tor für die Amerikaner gemacht. Und das war durchaus nochmal ganz spannend, weil die Niederländer sind in der 10. Minute und in der 45-1 in Führung gegangen. Das waren jeweils zwei Tore, die aus Dusel mit entstanden sind, beziehungsweise das erste Tor würde ich tatsächlich sogar auf die Kappe von Ferreira nehmen, der wahnsinnig schlecht gespielt hatte, der einen wahnsinnig schlechten Pass gespielt hatte, mal wieder vorne am Strafraum der Niederländer, und daraufhin ist der Ball verloren worden. Und dann ging es halt schnell in die Rückwärtsbewegung und die Niederländer haben das sehr, sehr gut gemacht in der Situation und die amerikanische Verteidigung nicht hundertprozentig perfekt, logisch nicht, sonst hätte es auch kein Tor gegeben. Also auch da gab es natürlich in der Situation Verbesserungsbedarf, aber ja, mit einem anderen Mittelstürmer wäre das vielleicht in die Situation noch nicht so gekommen. Gut, und der zweite Treffer, der passiert dann halt irgendwann auch, war auch wieder ein Verteidigungsproblem gewesen. Ich glaube, das war das so ein bisschen, was so bei Dest auf die Kappe ging. Entweder das zweite Tor oder das dritte Tor da. Und in der 76. Minute war es dann Wright, der noch quasi der den Anschlusstreffer machte, was gut war, weil dann kam wieder richtig, oder die ganze Zeit waren die Amerikaner im Prinzip mit am Drücken. Sie haben sich nie hinten reingesetzt und da Trübsal geblasen. Und man hat schon den Eindruck gehabt, die wollen ihre Tore jetzt machen. Und die wollen dieses Spiel eigentlich auch gewinnen. Und dann, wie dieses Tor passiert, das kann ich nicht sagen. Weil eigentlich wollte ich nur zeigen, wie schlecht Wright ist. Und hatte für Daniel und Vincent ein Video aufgenommen. Und das war eine Eckensituation. Und ich dachte einfach nur, weil Wright davor auch ganz komische Situationen immer wieder hatte und so ganz wahnsinnig gute Chancen vergeigt. Zwischenzeitlich hat er es nicht mal geschafft, das quasi leere Tor zu treffen, weil er da so rumgeduselt hat. Direkt danach kam es aber zu dieser Eckensituation. Der Ball landet dann irgendwie da bei ihm und dann schießt er ihn da rein und keine Ahnung, wie das passiert ist. War ein merkwürdiges Tor. Ich habe es erstmal gar nicht als Tor erkannt. Und erst als der Schiedsrichter gepfiffen hat, ist auch als solches gesehen. Aber ist ja super, weil dementsprechend war mehr Spannung drin. Und dann hat man gemerkt, so die Amerikaner wollen es jetzt auch unbedingt noch. Und ja, dann kam leider das 3-1, weil wenn du so viel in der Vorwärtsbewegung bist, dann fängst du die natürlich hinten schnell mal eins. War auch sehr gut gemacht von den Niederländern. Kann man nichts gegen sagen. Was man abschließend sagen kann zu dieser Partie, ich fand Adams wieder sehr, sehr gut. McKenny, fand ich, war in dem Spiel nicht gut drin gewesen. Und Musa teilweise auch nicht. Christian Pulisic natürlich wieder einen guten Job gemacht, fand ich. Aber ja, ansonsten war das eine Partie, aus der sie auf jeden Fall lernen können. Ich finde, sie haben sich da nicht schlecht verkauft. Die Niederländer haben das einfach sehr clever gemacht. Die haben quasi das ganze Spiel über einfach in ihrer Hälfte geschimmelt und darauf gewartet, dass die Amerikaner spielen und mal gucken, was die so machen. Und als sie die Gelegenheiten hatten, haben sie dann auch genutzt. Kann man nichts gegen sagen. Und am Ende muss man aber sagen, kann man mit der Turnierleistung von den Amerikanern sehr zufrieden sein und kann da frohen Mutes nach vorne sehen auf die WM dann in 4 Jahren. Und was ich wirklich sagen muss, das waren die angenehmsten Spiele, die ich von diesem US-Team seit Jahren gesehen habe, weil sie wirklich gut gespielt haben und sehr, sehr ansehnlichen Fußball gespielt haben. Und ich hatte auch den Eindruck, sie haben da gut Werbung für den US-Fußball gemacht. Von daher kann man da wirklich mit stolzer Brust dann vom Platz gehen. Auch wenn sie danach natürlich sehr, sehr traurig waren. So viel zum WM-Abriss.
Ja, vielen Dank für den Input. An sich, klar, USA, Achtelfinale, ist an sich eine Steigerung vielleicht zu 2018, wo man ja gar nicht dabei war. Aber im Vergleich zur kommenden WM 2026 ist das ja, ich will nicht sagen, lange nicht das Ziel, was man hat, weil ist immer schwer, ein Ziel zu definieren, gerade bei einer Heim-WM. Aber sind wir einfach mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Zur Vollständigkeit halber, die Niederlande spielt aktuell gegen Argentinien. Interessanterweise ist die Partie aktuell im Elfmeterschießen, während wir hier den Podcast aufnehmen. Und wer von den beiden tatsächlich im Halbfinale ist, einfach der Vollständigkeit halber, erfahrt ihr nach einer kurzen Pause hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast. Und gerade ist das Elfmeterschießen fertig, wie es der Zufall so will. Argentinien hat gewonnen gegen die Niederlande, 4-3, 3-2, keine Ahnung. Wir machen aber weiter mit der MLS. Und zwar gab es wir machen noch nicht weiter mit der MLS, sondern es gibt noch was zu den US Boys. Anne.
Genau. Erstmal habe ich eine Frage an dich. Wer war in den letzten 4 WMs in Anführungsstrichen erfolgreicher, also häufiger in der Knockout-Runde von den jetzt gleich genannten 3 Teams? Deutschland, Italien, USA.
Kannst du die Frage bitte wiederholen?
Wer von diesen 3 Teams am häufigsten oder am erfolgreichsten in Anführungsstrichen in den Endrunden der letzten 4 WMs war? Also quasi wer...
Der letzten 4 WMs.
Genau, wer von denen...
Das kann dann eigentlich nur die USA gewesen sein, weil Deutschland war 2-mal dabei, USA 3-mal. Und wer war das dritte?
Italien.
Die waren ja, glaube ich, nur 2006 dabei. Die letzten 3 WMs haben die ja gar keine Rolle gespielt. Von daher USA.
Ja, es ist tatsächlich richtig. Die Italiener, ja, hast ja schon gesagt, waren gar nicht dabei. Und auch die USA waren auch erfolgreicher als Deutschland. Dann, ja, auch in den letzten, man hat es ja in den letzten 2 WMs sehr deutlich gesehen. Da ist es eher auf die 2 WMs, nicht auf die 4 WMs bezogen. Aber das zeigt auch so ein bisschen, dass man den US-Fußball in meiner Meinung gar nicht mehr so unterschätzen darf. Klar, die haben keinen Weltmeistertitel. Aber man sieht, da gab es in den letzten 10 Jahren eine enorme Entwicklung. Und dieses ständige Niederreden vom US-Fußball ist wahnsinnig nervig und auch unnötig, wie man es auch bei dieser WM gesehen hat. Weil wenn man sich mal ansieht, wer auch die Spieler sind, die jetzt in dem US-Kader waren und wo die herkommen, da sieht man eben auch, die sind oftmals gar nicht in Europa aufgewachsen und haben da Fußball gespielt und haben einfach nur die US-Nationalmannschaft als Team, sondern die kommen teilweise, was heißt teilweise, die kommen großenteils wirklich aus MLS-Konstruktionen. Ein Beispiel: Giuliana kommt aus der Akademie von New York City FC. Aronson kommt aus der Akademie von Philly und hat ja auch dort im ersten Team gespielt. McKennie kommt aus der Dallas Akademie. Dann Adams aus der New York Red Bulls Akademie und hat da natürlich auch im ersten Team gespielt. Matt Turner kam übers Draft-System zu den Refs. Und Matt Turner hat
Matt Turner ist eine Ausnahme, muss man dazu sagen.
Warte noch. Und Matt Turner hat ja auch erst sehr spät angefangen, tatsächlich Fußball zu spielen, erst als
genau,
Teenager.
Genau, genau deswegen.
Dann
er
haben
hat
wir
ja, glaube ich, mit 16 oder so angefangen, Fußball zu spielen. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie gepostet haben auf Twitter, aber die sind ja mega steil gegangen, weil Matt Turner ja gegen England die Null gehalten hat. Also, mach weiter im Kontext.
Hatte das ja auch sehr stark gemacht. Dann Tim Ream wurde damals von den New York Red Bulls im Draft gepickt. Und ein Timothy Ware ist ebenfalls aus der Akademie der New York Red Bulls. Da sieht man also, dass tatsächlich auch die MLS mittlerweile einen guten Einfluss hat. Und auch, ja, ganz schön viele Spieler, fand ich, von der MLS vertreten waren, auch in anderen Teams. Und es wird in meinen Augen in den nächsten Jahren da auch Steigerungen noch geben. Es werden immer mehr Spieler werden, die aus dem amerikanischen Fußball nach Europa wechseln und eben auch dann für andere Nationen spielen werden, aber zum Beispiel im MLS-System ausgebildet wurden oder gar dort spielen. Das wollte ich zur WM im Prinzip noch sagen und dann können wir ja mal zur MLS gehen. Sind wir ja quasi schon fast.
Ah ja, und zwar ist es zwar jetzt ironisch, dass ich eines der Teams erwähne, welches nicht in den Vereinigten Staaten beheimatet ist. Von wem können natürlich die Rede sein, ihr da draußen. Und zwar ist es ein Team, wo momentan so ein kleiner Ausverkauf stattfindet. Zumindest das, was wir so mitbekommen. Und zwar ist die Rede von Montreal. Geben viele Spieler ab, holen gefühlt gar keinen Spieler und man weiß nicht so wirklich, wer denn aktuell unter Vertrag steht bei den Kanadiern. Anne, was ist los bei Montreal?
Ja, irgendwie so richtig wissen wir das ja noch nicht. Wir warten da ja gerade noch ab. Aber es sieht wirklich nach einem ziemlichen Abverkauf gerade aus. Da geht gefühlt jeden Tag eine Meldung neu dazu mit einem neuen Spieler, der das Team verlässt. Beispielsweise ein Kone, der jetzt wechselt zu Watford. Und das waren auch schon jetzt, ich würde vorschlagen, die ganzen Transfers, gab es ja auch noch in anderen Teams natürlich Transfers, aber die letzten Transfers von Montreal, da sind Abgänge dabei, wo sie auch eine Abfindung für bekommen haben. Also zum Beispiel für Kone haben sie 8 Millionen bekommen. Das ist natürlich ganz ordentlich. Und damit kann man sich dann natürlich auch was bauen. Und klar, Montreal hat da noch Zeit. Wir haben jetzt erst Mitte Dezember. Man wird, naja, bis Anfang Februar, Ende Februar auf jeden Fall noch ganz easy Zeit haben. Und auch danach ist ja die Transferphase in der MLS noch nicht beendet, die ja gefühlt nie endet. Aber trotzdem sieht das bei Montreal gerade nach einem ziemlichen Durcheinander aus. Und was ich ganz merkwürdig fand, war dann auch die Meldung, dass Columbus Crew sich eine, fand ich, durchaus entscheidende Person geschnappt hat, nämlich Wilfred Nancy, der ja Trainer von Montreal war und da ja auch einen richtig guten Job gemacht hat. Man hat ja gesehen, dass Montreal in der letzten Saison uns auch durchaus überrascht hat. Und ich hätte gesagt, okay, wenn er weiterhin dort Head Coach bleibt, dann baut er sich jetzt einen guten Kader noch zusammen und dann kann es nächstes Jahr was richtig Starkes werden. Aber jetzt ist O'Hare weg. Für die Crew ist das, glaube ich, richtig gut. Aber für Montreal ist das jetzt eher eine ganz schwierige Situation, weil jetzt auch noch der Trainer fehlt. Es fehlen 3 wichtige Spieler mindestens und etliche weitere Abgänge, die automatisch deshalb zustande kommen, weil der Vertrag auslaufen wird. Da gibt's vielleicht auch noch die eine oder andere Verpflichtung. Aber ja, bei Montreal ist da gerade ganz schön viel im Gange. Da wechseln viele Spinte gerade den Namen. Beziehungsweise stehen gerade leer. Was sagst du denn dazu?
Ja, wie du schon gesagt hast, Montreal hat so einen kleinen Ausverkauf. Ist an sich gefährlich. Gerade nach einer, in meinen Augen, guten Saison verlassen viele das Schiff. Man muss dazu sagen, viele wechseln jetzt nicht intern der MLS, sondern zu anderen Vereinen, wie zum Beispiel zu den zu Celtic Glasgow, Alkmaar, Bedford, um den Namen zu nennen, Kone, der nach Bedford wechselt, Mihailovic zu Alkmaar in die Niederlande und Johnston zu Glasgow. Es sind natürlich Wechsel, die man verstehen kann. Du wagst den Sprung nach Europa, internationales Geschäft. Von daher ist es bitter für Montreal, die an sich gut gespielt haben dieses Jahr, aber auch schwierig, das zu ersetzen. Also es ist nahezu unmöglich und Stand jetzt würde ich sogar so weit gehen und sagen, hier, Montreal wird die Playoffs nicht mal im Ansatz erreichen. Also die können froh sein, wenn sie besser sind als Chicago, aber allzu viel Hoffnung dürfen die nicht haben. Wie du schon gesagt hast, Trainer auch weg, der die Mannschaft geformt hat, geprägt hat, besser gemacht hat, ist nächstes Jahr nicht mehr da. Der ist beim Konkurrenten. Ist bitter.
Ist vor allem auch innerhalb der Conference, was ja nochmal bitterer ist.
Das kommt dazu innerhalb der Conference. Ich verstehe da auch solche Wechsel nicht. Ich meine, klar, wenn du Kanada verlassen kannst, in die USA gehen kannst, go for it. Ist in Ordnung, aber dann hab doch wenigstens den Anstand und wechsel in eine andere Conference. Aber ja, wir werden sehen, ob sich die Wechsel lohnen. Für die drei Kollegen, die nach Europa gehen, natürlich nur das Beste. Vielleicht sehen wir einen der Parteien in 4 Jahren in den USA, Kanada und Mexiko bei der WM. Mich würde es freuen, wenn sie ihren Namen gerecht werden und zeigen, was sie können.
Ja, genau. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, die Transfers gehen wir in der nächsten Folge durch.
Ja, das sowieso, ja.
Einfach weil es jetzt ist die Phase, wo eh immer sehr viele Transfers sind, aber da sind eben auch sehr viele Transfers immer dabei, die, wo ich persönlich sagen würde, jetzt auch nicht die wichtigsten sind. Und es wird sich auch nochmal eine ganze Menge ändern. Also es sind jetzt natürlich noch Spieler da, die aktuell keinen Vertrag haben, weil der Vertrag halt ausgelaufen ist. Aber oftmals ist es natürlich so, dass dann kurz vor oder kurz nach Jahresbeginn oder kurz vor Saisonbeginn dann doch nochmal die Verträge unterzeichnet werden und man bis dahin eine Einigung hatte. Das Übliche halt. Deswegen abwarten und mal schauen, was kommt. Ansonsten
abwarten, ja.
Hätte ich noch etwas zum Thema Ausverkauf? Lust auf sowas?
Noch was?
Ja.
Wer hat doch gerade hier den Ausverkauf von Montreal?
Ja, aber es gibt noch einen anderen Verkauf. Nämlich in der NWSL. Und das ist ein Verkauf, der in meinen Augen zu spät kommt, der sehr stark gefordert wurde und der auch dringend notwendig ist. Ich rede natürlich über die Portland Thorns. Der Ausverkauf deshalb ist zu spät, weil der Besitzer des Clubs, Merritt Paulson, ja allein durch diesen Yates-Bericht alles andere als gut aussah und wahnsinnig viele Fehler gemacht hat, beziehungsweise sich sehr, sehr schlecht verhalten hat und deswegen eigentlich nicht das Recht haben sollte, einen solchen Club zu besitzen. Und ja, es kam dann jetzt vor einer Woche, glaube ich, war die Meldung, dass er bereit ist, den Club zu verkaufen. Hat damit jetzt aber natürlich schön gewartet, bis sie den Titel gewonnen haben. Was dann natürlich ein bisschen bitter ist, weil es wäre natürlich schöner gewesen, wenn er es davor gemacht hätte, damit er sich den Titel da nicht noch einheimsen kann. Und es gibt auch schon Interessenten. Das könnte auf jeden Fall noch durchaus interessant werden. Und Gerüchte gibt es ebenfalls zu einem anderen Club, der möglicherweise auch verkauft werden soll. Und das ist das NWSL-Team aus Washington. Auch da durchaus gut, weil auch da gab es ja in dem Bericht nicht wahnsinnig viel Gutes über die Clubführung zumindest. Von daher könnte das ein gutes Signal sein, aber da gibt es noch keine offiziellen Meldungen zu. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es gibt dafür noch was anderes Neues im Frauenfußball. Hast du das mitbekommen?
Bevor du hier die Neuheit erwähnst, ich will einlenken. Ich meine, wenn die Teams verkauft werden und einen Neuanfang wagen und in der Stadt bleiben, ist natürlich schön gut, aber es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn ein Team verkauft wird, dass sie umziehen. Klar, gerade in der NWSL ist es relativ, ich würde nicht sagen unrealistisch, aber wenn jetzt hier Portland und die Damen aus Washington verkauft werden und theoretisch den Standort wechseln, dann hast du halt ganz schnell in Nordamerika nichts mehr. Zumindest an der Westküste. An der Westküste hast du dann nichts mehr, was für die Gegend relativ bitter wird.
Okay.
In meinen Augen.
Gut, ich habe das falsch genannt. Es war Washington D.C. natürlich.
Ach so, Washington D.C. Ja, ich sag das doch gleich. Ja, dann. Also zu meiner Verteidigung hier da draußen. NWSL habe ich in den letzten Wochen leider wenig verfolgt. Deswegen hat es mich jetzt auch ein bisschen schockiert, dass hier die Damen aus
Seattle,
Washington State oder Seattle verkauft werden sollen. Wobei es natürlich genügend Investoren oder Vermögende gibt, die Teams gerne kaufen werden. Also ich bin zuversichtlich, dass sowohl Portland als auch Seattle in ihrer Heimat bleiben werden. Von daher kann ich jeden einzelnen Fan da draußen beruhigen.
Ja, und gerade bei Portland gibt es wohl auch schon sehr heiße Gerüchte. Also es gibt da auf jeden Fall Interessenten. Und diese Interessenten wollen auf dem Markt,
so die Chara-Brüder,
Markt dort in der Region bleiben. Von daher, um die Portland Thorns mache ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht groß Sorgen, dass die in eine andere Region ziehen. Und bei Washington D.C., auch da habe ich schon gehört, dass es da durchaus auch Interesse gibt und man eigentlich auch in der Region bleiben will. Klar, ein Umzug wäre da durchaus auch möglich. Aber dann, man zieht ja nicht einfach so um, sondern man ermittelt ja dann auch den Markt. Und gerade in der NWSL, finde ich, gibt es noch viele Regionen, wo man den Markt auf jeden Fall mit einschließen kann. Und das könnte man, da könnte man es eventuell gerade mit diesem Club machen, aber mal abwarten.
Ja, es wird sich zeigen. Ich meine, Portland und Washington DC sind zwei super Teams. Da wird sich vermutlich dann auch der richtige Mann finden oder die richtige Frau dafür. Von daher sind wir optimistisch, dass die Teams bleiben werden. Ist natürlich auch immer schwierig für die Spielerinnen. Neuanfang in der neuen Gegend, Von daher hoffen wir nur das Beste. Aber Anne, du hast eine Neuerung erwähnt. Was hat's damit auf sich?
Genau, wir gehen nach Kanada. Weil Kanada wird im nächsten Jahr ganz offiziell, beziehungsweise sie haben es ja im Prinzip schon gemacht, aber sehr offiziell wird 2023 dann eine neue Liga noch nicht an den Start gehen, weil Kickoff ist erst 2025. Allerdings wird man ab dem nächsten Jahr dann ganz intensiv daran arbeiten, auch mit mehr Öffentlichkeitsarbeit eine neue Liga einzuführen. Denn es wird endlich eine kanadische Frauenliga im Profifußball geben, die es bis dato noch nicht gab. Und ja, wie gerade eben schon sagte, ab 2025 wird da das erste Mal der Ball rollen. Und bis dann bereitet man alles vor. Aber ich fand ehrlich gesagt, die Meldung kam durchaus überraschend. Zeigt aber auch, dass auch der kanadische Fußball sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Man sieht ja auch die Canadian Premier League, die sich auch stetig weiterentwickelt. Und da kann man durchaus auch mit einem gespannten Auge zuschauen, was noch so kommen wird. Dass sie jetzt auch eine Frauenliga einführen, finde ich, ist auch ein wirklich gutes Signal, auch für das durchaus erfolgreiche Frauennationalteam der Kanadierinnen. Und dann, ja, mal abwarten. Für die NWSL natürlich könnte das eventuell eine gewisse Konkurrenz mit werden, weil auch die NWSL ja erst noch weiter im Aufbau ist. Noch wenige Teams, also nicht wenige Teams, aber da ist noch Potenzial für mehr Teams drin, auf jeden Fall. Und wenn jetzt natürlich auch noch kanadische Teams mit dazukommen, beziehungsweise ihre eigene Liga haben, dann könnte das eventuell eine Konkurrenz werden. Mal schauen. Aber erstmal ist es ja ein richtig gutes Signal.
Ja, definitiv. Ich meine, gut, dass jetzt hier die kanadische Liga in der Konkurrenz zur NWSL wird, glaube ich nicht. Dafür ist einfach die Präsenz zu groß, als dass das irgendwie Konkurrenz aufbauen kann. Aber warten wir es ab.
Ja, du hast ja im Augenblick hast du halt richtig gute kanadische Spielerinnen, die in der NWSL kicken, weil sie halt bei sich zu Hause in Kanada keine haben. Das ist das eine. Und das andere ist halt, auch der US-Markt wird gerade erst wieder vernünftig mit Frauen-Profifußball aufgebaut. Und wenn jetzt quasi direkt daneben im Nachbarsland Ähnliches passiert, das kann positive Effekte natürlich haben, es kann aber eventuell auch negative Effekte mit sich haben, dass zum Beispiel vielleicht Investoren aus Kanada, die Interesse an einem Team haben und ursprünglich in einem amerikanischen Team investieren wollten, dann jetzt halt in Kanada bleiben. Aber ja, irgendwie wird sich's schon entwickeln und wir werden es ja dann sehen.
Definitiv, warten wir es ab.
Und meine Sorge kommt ja auch nur daher, dass ich noch nicht hundertprozentig sehe, dass die NWSL wirklich ganz, ganz fest strukturiert ist. Zum Beispiel bei der MLS würde ich sagen, die ist schon sehr etabliert. Da sehe ich keine Gefahr, dass diese Liga in den nächsten Jahren geschlossen werden könnte. Bei der NWSL dagegen finde ich aber, gibt es diese Gefahr noch, was vor allem daher kommt, dass sehr, sehr wenige Teams, also sehr, sehr ist auch falsch gesagt, aber dass noch zu wenige Teams in der Liga sind, um die Liga wirklich auf einem ganz festen Basisgrund zu haben. Da müssen noch mehr Teams kommen. Und dann ist auch das solider. Und dann kann man auch da besorgloser sein. Aber im Augenblick, finde ich, ist das noch in so einem unangenehmen Entwicklungsstadium, wo man eigentlich keinen Konkurrenten daneben haben will. Nur deshalb meine Sorge. Aber jetzt bin ich wirklich fertig damit.
Okay. Es gibt ja noch eine News, um jetzt mal hier die NWSL beziehungsweise generell hier US-Fußball abzuschließen, und zwar von meinen Sounders, die einen neuen GM vorgestellt haben. Ist ein bisschen länger her tatsächlich, um genau zu sein, sonst glaube ich roundabout 2 Wochen. Und zwar ist es kein geringerer als Craig Wable. War lange Zeit auch bei den Sounders tätig als, ich würde sagen, Sportdirektor oder sowas in der Art. Ist immer schwierig, so die Position bei MLS-Teams zu betiteln. Aber er ist zum GM aufgestiegen. Also zum General Manager. An sich klar, nachdem der alte Kollege gegangen ist zu Miami, muss ein neuer her. Und ich habe mir einen. Wird sich zeigen, inwieweit er die Lücke schließen kann, weil es natürlich eine große Lücke zu schließen war. Aber ich bin zuversichtlich.
Weil du Miami erwähnt hattest, ich freue mich schon sehr auf unsere Diskussion dann in den nächsten Folgen, wenn sich das, was gerade so in der Gerüchtewelt unterwegs ist, wer alles zu Miami kommen wird, bestätigen sollte.
Ja, also von Ronaldo zu Miami bis hin zu Messi ist alles dabei. Also, ja, machen wir uns nichts vor, Anne, die Gerüchte existieren seit 5 Jahren. Naja. Damals gab es noch nicht mal Miami.
Aber bei so dem einen oder anderen Spieler werden sie ja doch konkreter mittlerweile. Aber klar, wenn man den Gerüchten glauben darf, dann wird nahezu jeder Mitspieler der WM, der über 30 ist oder knapp 30 ist, soll jetzt bei Miami verpflichtet werden. Am Ende werden sie wahrscheinlich 20 DPs haben. Nur den Gerüchten zufolge.
Warten wir es ab. Hast du sonst noch was?
Nee, erstmal nicht.
Okay. Das war tatsächlich eher so eine reine... Oh, was heißt reine?
Es war die WM-Abschlussfolge.
US Men National Team Folge, WM-Abschlussfolge / NWSL-Folge. Aber so in Ordnung. Ist auch wichtig zu erwähnen, was denn bei den Damen abgeht, beziehungsweise bei der Nationalmannschaft der USA, / Kanada. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns Reviews geben wollt oder bewerten wollt, könnt ihr das gerne machen unter Spotify, MLS Podcast, auf iTunes auch, auf Twitter sind wir vertreten, genauso wie auf Facebook und Instagram. MLS Supporters Germany. beziehungsweise US Soccer News. Würde uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben werdet. Ansonsten habt eine schöne Weihnachtszeit. Die nächste Folge kommt vermutlich nach den Weihnachtsfeiertagen oder vielleicht davor, je nachdem. Und bleibt gesund und wir hören uns dann wieder bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.